Wird es jemals einen CSU-Kanzler geben und kann diesen Job überhaupt ein sogenannter Mann machen? Ist das nicht eigentlich Frauensache? Wie auch immer. Die große Frage ist die K-Frage und die Frage, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Einer, der das auch nicht beantworten kann, ist Sergej Lochthofen, aber er hat bestimmt eine Ahnung. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich hoffe zumindest. Wir machen uns Gedanken, was dann daraus gemacht wird. Ja, das haben wir nicht im Einfluss. Insofern, sage ich mal, haben wir uns ja schon letzte Woche eigentlich wesentlich darüber unterhalten. Die Grünen machen Druck, die haben ja nun gesagt, am 19. wollen sie Klarheit haben, machen das sehr leise, professionell, völlig ungrün, die ganze Geschichte. Und man wundert sich und reibt sich die Augen, dass die CDU, die ja gewohnt ist, Macht auszuüben, die wichtigsten Posten in diesem Land zu haben, dass die sich so anstellen. Das ist schon interessant, parallel zu uns. Wir sitzen jetzt zusammen und sprechen. Sitzt ja die CDU-Spitze beisammen. Da will Laschet natürlich endlich zum Zug kommen. Er hat sie alle einbestellt. Er hat es also nicht dem Schirm überlassen, nicht Corona-Maßnahmen vorgeschoben, sondern gesagt, ihr kommt mir alle nach Berlin. Er will sie Auge in Auge haben. Da ist es natürlich schwerer zu sagen, pass mal auf, Armin, das ist alles schön, was du machst, aber der Söder ist besser als du. Selbst die Leute, die sich schon für Söder ausgesprochen haben, die werden Schwierigkeiten haben in dieser Runde, das direkt ihm in die Augen zu sagen. Insofern, sage ich mal, ist schon ein wichtiger Moment für Deutschland. Und ich hoffe, aber ich gehe meistens davon aus, dass die Parteien letztlich sich pro Partei entscheiden. Das heißt also CDU für die CDU und nicht in erster Linie für die Tatsache, dass man die Wahlen gewinnen will. Das ist oft bei Parteien eine Verwechslung sozusagen. Die eigene Gefühlslage und die Gefühlslage der Wähler sind nicht identisch. Und insofern sage ich mal, vermute ich mal, wir haben noch eine ganze heiße Woche für die Union vor uns. Und Söder hat es sehr geschickt gemacht. Also er hat es nicht mit dem Bulldozer probiert, sondern gesagt, okay, wenn er mich wollt, wenn er mich ruft, dann mache ich das gerne. Das ist immer die schöne Position in einer Demokratie zu sagen, also ich mache das ja nicht von mir aus. Nur weil ihr das wollt, mache ich es euch zuliebe. Also insofern sage ich mal spannend. Mal sehen, wie die Grünen noch die Woche sich entscheiden und reagieren. Die wollen das ja nächsten Montag verkünden. Aber da ist es auch ziemlich spannend. Dort ist genau die Frage die gleiche. Zwei durchaus interessante Kandidaten. Und die Frage ist, wer kann besser im Herbst eventuell mehr Wähler auf sich ziehen? Dann müsste es höchstwahrscheinlich der Mann machen. Wenn es aber um die Befindlichkeiten der Grünen geht, ist es sicherlich die Frau Baerbock. Also insofern sage ich mal, wir leben in spannenden Zeiten.
Ja, und warum diese Eile? Ich meine, die Wahl ist doch noch ein bisschen hin, da kann man sich doch eigentlich Zeit lassen.
Na, das macht man gerne und wird es auch gerne so haben. So, aber die Dynamik der Dinge, der Druck, der entwickelt worden ist, dadurch, dass die Grünen im Augenblick ja am Drücker sind, das ist manchmal so, sie müssen gar nicht so viel machen. Man hat ja fast das Gefühl, es ist wichtiger, was die Grünen entscheiden. Das ist für die Union natürlich ein ungewohnter Zustand. Wir merken ja auch an den Wahlsituation im deutschen Süden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die CDU die Macht behält. Baden-Württemberg hat das ja deutlich demonstriert und da ist Fukushima schon lange vorbei. Das heißt also, an dieser Stelle ist man verunsichert, man hat schlechte Umfragewerte, aber kann natürlich nicht kalkulieren, wie sieht Deutschland im August dieses Jahres aus. Das heißt, jetzt im Augenblick haben wir eine angespannte Lage. Die Menschen haben sich vor 3-4 Wochen für die dümmste Variante entschieden. Die Kanzlerin sagt, sie entschuldigt, obwohl sie recht hatte. Jetzt haben wir die sozusagen Kliniken voll. Jena ist voll, Bad Berka ist voll, Erfurt ist voll. Sie bauen alle aus. Die Leute wollen es nicht wahrhaben draußen, ein Teil. Wenn Sie jetzt am Wochenende vielleicht in Erfurt unterwegs waren, haben Sie ja gesehen, also Wochenende ist grundsätzlich maskenfrei offensichtlich. Aber draußen die Ansteckung ist nicht entscheidend. Ich glaube in den Betrieben und die Partys. Ich vermute mal, wenn Sie an der Tankstelle nachfragen, ich habe das mal gemacht, da wo ich immer tanke und gefragt, na wie ist am Wochenende Sixpack verkauft, wie im Sommer sonst, klar noch mehr.
Ja.
Das heißt also, die Leute versuchen nach außen hin den Eindruck zu erwecken, ich sage schon wieder Leute, also einige von uns, dass alles befolgt wird, in Wirklichkeit treffen sie sich, feiern und stecken sich an. Und im Augenblick, man muss ja sagen, Jena voll, Bad Berka voll, Erfurt voll, Kliniken, katholische Krankenhaus muss erweitern. Es liegen die unter 60-Jährigen dort. Die sind bei 40 zum Teil. Die Leute dort liegen mit schwerem Verlauf. Das heißt, es hat sich auch qualitativ etwas geändert. Die anderen, die Älteren sind zum Teil geimpft, glücklicherweise. Aber es trifft jetzt die anderen. Und in dieser Situation, das alles immer wieder hinauszuzögern, das ist natürlich fahrlässig. Insofern hoffe ich, dass die Woche zumindest der Bundestag zu Pott kommt und wir zu einer klaren Lage in Deutschland kommt, dass man bei solchen Extremsituationen seitens des Bundes auch festlegen kann, was gemacht wird.
Die privaten Kontakte sind das eine, dass die Leute aber dann auf Arbeit gehen müssen, zum Teil in den Verwaltungen, die ja kein Vorbild sind, die kein Homeoffice anbieten. Also die gehen dann in Büros, wo sie nicht sein müssten, und stecken sich, und das belegen ja auch die neuen Studien, in Innenräumen an und auf der Arbeit. Dann ist doch schwer nachzuvollziehen, dass ich meine privaten Kontakte beschränken soll. Das ist doch zweierlei Maß. Müsste nicht die Wirtschaft auf ein Minimum runtergefahren werden, ein echter Lockdown, dann verstehen es auch sogenannte Leute. Ich kann es schwer verstehen, dass Menschen normal arbeiten gehen, in Büros gehen und dann privat sollen sie ihre Kontakte einschränken. Ist doch nicht zu vermitteln, oder?
Ja, es ist ein Dilemma, da viele unaufrichtig sind. Das heißt also, wenn sie mit Wirtschaft zu tun haben, also in dem Maßen wie ein Normalbürger vielleicht mit Handwerkern, mit Dienstleistern, mit anderen zu tun hat, stellen sie ja fest, dass im Prinzip sich kein Schwein auf gut Deutsch an die Dinge sich hält dort. Das heißt, es gilt als uncool, als memmenhaft, wenn du da mit einer Maske irgendwo auftrittst, und selbst wenn du dann als Normalmensch sagst, ja, würden Sie bitte eine Maske aufsetzen, da schauen sie einen verwundert an und sagen, ungefähr setzt du doch deine auf, dann reicht das doch schon für uns. Das ist in den Betrieben, wie gesagt, wenn sie verantwortungsbewusst sind, und das sind nur die wenigsten, ist nicht der Fall. Das heißt, Betriebe, die Ausfälle haben, die Exportausfälle haben, die eine gute Auftragslage haben, die sorgen natürlich dafür, dass ein Teil ihrer Mitarbeiter tatsächlich das einhält. Der große Rest hält sich an nichts. Und das ist natürlich ein Dilemma. Die ganzen Lobbyisten und Verbände sagen, ja, wir machen das freiwillig und das läuft doch schon sehr gut. Nein, das läuft nicht gut. Das tut mir leid. Nur ein Teil macht es, ein Teil macht es für unsere Kosten. Und das Dilemma ist, wir haben es ja in Frankreich gesehen, wir haben es in Großbritannien gesehen, wie sich diese Welle aufbaut, die dritte. Wir haben es vor den Augen gehabt, die waren einige Wochen vor uns dran, und haben trotzdem es nicht fertiggebracht, tatsächlich das Ganze durchzusetzen. Insofern führt auch eigentlich an einer Pflicht am Arbeitsplatz zur Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen nicht vorbei. Das muss aber kontrolliert werden. Da kommen wir dann in das Dilemma. Wenn Sie sich daran erinnern, im letzten Frühjahr, wenn dann am Wochenende schönes Wetter war und die Leute spazierten im Park, da gingen auch ein paar Ordner durch und passten auf, dass man wirklich ein Minimum an sozusagen Festlegung auch umsetzt. Das heißt, dass die Leute nicht zu großen Gruppen miteinander grillen und ein bisschen Abstand halten. Das ist in der zweiten und dritten Welle nicht der Fall gewesen. Umso größer sind die, umso mehr Opfer gibt es an dieser Stelle. Deutschland ist trotz all diesem Chaosgerede, Katastrophe, schlimm, Versagen und so weiter, was da alles da überall erzählt wird und jetzt auch auf dem AfD-Parteitag wieder ganz groß gemalt worden ist, stimmt das ja nicht. Deutschland ist, wenn es um die harte Währung geht, das sind die Menschen, die gestorben sind an Corona, ist Deutschland nach wie vor in Europa eine sichere Lage. Im Verhältnis zu den berühmten Briten, die ja jetzt so gelobt werden. Die haben doppelt so viele Tote. Das heißt also, wir haben noch Chancen, das abzukehren, aber in den nächsten 3 Wochen werden hart, weil wir vorher zu lasche Entscheidungen getroffen haben. Und die Geschichte, dass der Bund das übernimmt, die kommt ein bisschen spät.
Bundesnotbremse, wieder ein neues Wort, Brückenlockdown. Also braucht es jetzt tatsächlich diese Notbremse, diesen harten Lockdown, der wird scheitern an der Opposition und am Bundesrat?
Naja, die Opposition muss jetzt aufpassen. Herr Lindner macht ja schon wieder das Gleiche, wie er bei der letzten Koalitionsverhandlung es gemacht hat. Er im entscheidenden Augenblick, wenn er pfeifen soll, bläst er zwar den Backen auf, aber kann es nicht. Das bleibt an ihm hängen, das ist der Zauder Lindner. Und da wird es natürlich schon kompliziert, wenn man nicht 2, 3 Sachen, sage ich mal, durchsetzen kann, dann hat diese ganze Bremse ja keinen Sinn, wenn man das noch wieder als Leitvariante macht. Man muss ja auch sehen, dass andere Länder, Frankreich oder Großbritannien, da viel härter rangegangen sind an die ganze Geschichte und trotzdem, sagen wir mal, diese schwere Welle hatten. Insofern, sage ich mal, Deutschland schlingelt sich noch bis jetzt halbwegs vernünftig durch die Dinge. Aber muss natürlich sehen, umso länger wir es rausschieben, einen Schnitt zu machen, umso länger dauert das Ganze. Das muss man den Menschen langsam auch deutlich machen. Und es hat ja auch jeder seine eigene Verantwortung. Sie, ich, unsere Zuhörer sind die vernünftigen Menschen, gehe ich mal davon aus. Aber da draußen, wir bräuchten fast alles dieses nicht, wenn wir uns vernünftig verhalten würden. Auch in den Betrieben und auch draußen. Aber es tun eben halt zu wenige.
Kommen wir mal zu dieser Partei, dieser AfD. Ein Kollege aus der Schweiz, der sagte mal aus Versehen Allianz für Deutschland und nicht Alternative. Eigentlich ist es eine unheilige Allianz. Welche Rolle wird die AfD spielen im Bundeswahlkampf und auch dann tatsächlich bei der Bundestagswahl? Wird es eine böse Überraschung geben? Was glauben Sie?
Naja, wir können sowieso bis in diesen August nicht reinschauen, weil die Pandemie uns jetzt im Augenblick so stark im Griff hält. Mhm. Und wenn dann viele Menschen geimpft sind, wenn sich die Sache beruhigt im Sommer wie letztes Jahr, dann ist eine ganz andere Stimmung in diesem Land. Dann hat man das Gefühl, man hat das Schwerste hinter sich. Da muss man sehen, dass der Versuch der AfD, gerade die Pandemie, also wie viele stimmungsbezogene Themen für sich zu nutzen, ja eigentlich nicht wirklich gefruchtet hat. In Süddeutschland sind die einfach abgestraft worden. Eine andere Lage scheint im Osten zu sein. Da muss man sich aber langsam fragen, was geht in den Köpfen der Sachsen und Thüringer durch? Sie sagen immer, sie fühlen sich als Menschen zweiter Klasse in Deutschland und zurückgesetzt. Aber das Benehmen ist ja auch dementsprechend. Das heißt, eine Partei zu wählen, die sagt, das Ganze ist herbeigeredet, es gibt gar keine Toten, es gibt keine zweite Welle. Herr Höcke ist ja an der Stelle glücklicherweise auch im Fernsehen aufgetreten und zitierbar, ohne dass er sagen kann, man hat mich da missverstanden. Die haben zum Beispiel bei diesem Parteitag den Austritt aus der EU beschlossen. Dies ist nur für eine Partei, die gegen Deutschland gerichtet ist, möglich. Das heißt, dass die AfD mit ihren Beschlüssen vom Dresdner Parteitag eine konsequent antideutsche Politik macht, weil sie gehen nach Brexit-Land Großbritannien und fragen, wer hat am besten an Europa verdient, sagen ihnen alle Briten, von den extremen Brexiteers bis allen anderen, die Deutschen. Das heißt, es ist ein Wohlstandsmodell, das wir in der EU sind. Unser Wohlstand beruht darauf. Das heißt, da rauszutreten, heißt auch in Ostdeutschland, in Sachsen, in Thüringen viele, viele Arbeitsplätze zu vernichten. Und dass dem applaudiert wird und dass da immer noch trotz dieser unsinnigen Dinge Menschen das sozusagen bei Umfragen quotieren, zeigt ja, wie, ja, in welchem Zustand die geistige Verfasstheit vieler unserer Mitbürger sind. Insofern sage ich mal, kann ja nur die Hoffnung sein, dass im nächsten halben Jahr sich zeigt, wir haben ja eine Wahl in Sachsen-Anhalt, bevor es bei uns dann richtig ernst wird, dass da eventuell doch was anderes passiert. Ich habe nicht viel Hoffnung. Ich glaube, die Ostdeutschen sind an der Stelle doch ein besonderes Völkchen. Mhm.
Aprilscherz ohne Ende, Doppel-A und SZ. Das ist ja irgendwie eine komische Schreibweise und ein eigenartiger Mann. Was ist das für ein Mann, dieser Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, der jetzt für die CDU in Thüringen kandidieren will? Es ist der Mann mit der Axt, der die CDU spalten wird?
Naja, ich glaube, der Mann wäre uns völlig im Schnurz, weil, glaube ich, seine verworrene Auffassung nicht wirklich jemanden interessieren. Das Dilemma ist, dass die CDU in Thüringen sich zerlegt. Das ist ja, sagen wir, man muss jetzt kein Anhänger sein, Sie müssen nicht Wähler von der CDU sein, aber sagen, okay, in 70 Jahren Entwicklung dieses Landes hat die CDU wesentlich dazu beigetragen, dass das Land sich wirtschaftlich gut entwickelt hat, Wohlstand hat und weltweit anerkannt ist. Das heißt also einfach zu sagen, ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr, wäre vielleicht ein bisschen einfach, selbst für einen linken Wähler oder selbst für einen grünen Wähler. Das heißt, es gehört eigentlich dazu. Und die Tatsache, dass die CDU von Platz 1 auf Platz 3 durchgereicht worden ist und sich vor einem Jahr nahezu sozusagen so blamiert und zerlegt hat, dass sie sozusagen seitdem sich nicht wiederholt hat, hätte eigentlich zum Nachdenken in dieser Partei führen müssen. Zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal ernsthaft werden, seriös werden. Wir müssen im Sinne dieses Landes Entscheidungen treffen. Das ist leider nicht der Fall. Allein die Kandidatur von Herrn Maaßen, dass das ernsthaft erwogen wird in Südthüringen, zeigt, dass man eigentlich dabei ist, sich zu pulverisieren. Das heißt also, die SPD noch zu überholen an dieser Stelle. Das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht gut für dieses Land. Das wird nicht gut ausgehen. Und insofern steht da viel mehr auf dem Spiel, ob da nun der oder jener als Kandidat aufgestellt wird. Die Hoffnung schwingt dabei auch noch mit, dass man eventuell mit der AfD zusammen über einen Mann wie Maaßen dass es so ein Scharnier findet. Das ist natürlich für die Gesamtpartei CDU in Deutschland schrecklich. Und ich glaube, wenn da die Entscheidung in diese Richtung geführt wird, bekommt die CDU in Thüringen eine Außenrolle in der deutschen CDU. Das ist nicht gut für sie. Ich glaube, das wird sie nicht stärken, sondern es wird zu ihrer Bedeutungslosigkeit führen.
Das Ergebnis ist, dass wir immer über uns reden können, über Thüringen reden können, aber letztlich kratzt das ja alles an der Oberfläche. Es geht ja um die Art und Weise, wie wir zusammenleben, um den Zusammenhalt, um das soziale Miteinander. Das scheint in den Nachwirkungen tatsächlich in Gefahr zu sein, zumal wenn es auch wirtschaftlich dann noch schwieriger wird.
Naja, wir müssen, ich meine, was uns immer wieder fehlt und in Ostdeutschland in besonderer Weise ist sozusagen nicht nur die innere Gefühlslage immer zu sehen. Die wird sehr stark nach vorne geschoben. Also man hat Frust, dann sagt man, dann wische ich euch einer aus, was habt ihr nun davon? Wir haben das ja gut gesehen in Amerika. Da haben viele aus Frust gewählt, haben diesen Trump gewählt. Und es ist unwahrscheinlich schwer, das, was er alles kaputt gemacht hat, jetzt überhaupt noch wieder aufzubauen. Das heißt also, es ist nicht so, wenn man sagt, also ich will aus Frust, da ärgern sich die anderen drüber. Nein, in erster Linie hat es ja die Leute getroffen, die Stahlarbeiter, ja, in Amerika. Die haben Schwierigkeiten, von denen er versprochen hat, ihr werdet ein tolles America First Amerika wieder erleben. Das heißt also, wenn Sie sehen, die haben Arbeitsplätze verloren, ihre Wirtschaft ist weiter geschrumpft an dieser Stelle und kommt jetzt langsam wieder in Tritt. An dieser Stelle würde ich sagen, auch hier gibt es viele, die meinen, ja, wenn ich Frust habe, muss ich die anderen abstrafen und strafen sich dann selber ab. Das ist das sozusagen, was auch in Ostdeutschland in besonderer Weise verbreitet, deswegen auch eine andere Situation als in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder in vergleichbaren Gegenden wie Hessen oder so etwas. Das heißt, wir sind an dieser Stelle viel zu stark von Augenblicken, von einer Stimmungslage geprägt. Anstatt zu überlegen, was könnte strategisch für uns hier, für einen Normalbürger von Nutzen und Interesse sein. Und das fehlt hier nach wie vor, nach 30 Jahren, dass man, sage ich mal, eine Ernsthaftigkeit an dieser Stelle entwickelt. Sie müssen ja sehen, die Ostdeutschen projizieren sehr stark alles, was nicht gut läuft, auf die Westdeutschen. Das heißt, sagen, ah, wir werden hier geknechtet. Und es gibt ja auch dafür eine ganze Reihe belegbarer Fakten. Aber ich glaube schon, dass sie für ihre Zukunft und für das, was sie tun, selbst verantwortlich sind. Die Ostdeutschen befinden sich ja praktisch in der Situation, ich sage mal 30 Jahre nach dem Krieg. Das sind in Westdeutschland die 70er, 80er Jahre. Da hat keiner in Westdeutschland gesagt, ja, das ist alles nur wegen dem Krieg gewesen und so weiter. Da haben die schon lange mit sich selbst die Dinge versucht zu klären. Und das tun die hier nicht. Anstatt pragmatisch an die Dinge ranzugehen, benimmt man sich oftmals wie kleine Kinder und das fällt uns auf die Füße. Ich glaube, wir werden auf Dauer nicht erwarten können, dass die anderen uns immer zuhören und sagen, ja, ja, gut, euch geht's nicht gut und da werden wir euch ein bisschen tätscheln und ein bisschen streicheln. Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine gute Zeit, bleiben Sie stabil, kommen Sie durch. Sie gehen hoffentlich regelmäßig spazieren und machen Selbsttests.
Ja, ich bin immer mal gezwungen, durch äußere Umstände immer mal in der Nase mir rumbohren zu lassen. Mhm. Aber das ist belanglos. Im Prinzip sage ich ja, unsere letzten drei Generationen haben ja eigentlich nicht wirklich Ernsthaftes erlebt. Im Verhältnis zu dem, ich kenne es aus der eigenen Familiengeschichte. Und insofern sage ich, es ist eine ziemlich verweichlichte Truppe, mit der wir es hier zu tun haben. Und insofern nicht der Rede wert. Wir haben es noch gut. Und wenn Sie von außen auf Deutschland schauen und auf Ostdeutschland, dann wissen Sie auch, wie gut es geht. Selbst in Europa, in diesem Kontext, sind wir nach wie vor sehr gut unterwegs. Und das sollte auch mit ein Maßstab sein, wenn wir uns die Dinge ansehen.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und unseren
Zuhörern. Ciao.
Tschüss.